Und wir sehen vor allem den Nutzen jetzt in der Schweiz von diesem Generationenmanagement natürlich, um Arbeitskräftemangel zu begegnen, aber dann gleich schon, um die Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen oder auch, weil es Wettbewerbsvorteile bringt.
Und was wir erlebt haben jetzt in unseren Studien, wenn wir gezielt auf Boomer zugegangen sind, dass sie gesagt haben, Mensch, endlich fragt uns mal einer. Ja, also ständig werden Studien gemacht, die sich mit der Gen Z beschäftigen. Uns interessiert, oder also niemand interessiert sich für uns. Ne? Und wir freuen uns, dass wir jetzt hier auch endlich mal explizit in solchen Befragungen mit eingebunden werden.
Genau, und ja. Wertschätzung haben wir gefunden. Wir haben gefragt, was müsstet ihr als jetzt Arbeitnehmende für Bedingungen haben, damit ihr euch vorstellen könnt, nach dem Eintritt des Rentenalters noch weiterzuarbeiten. Mhm. Und die Top 2, Flexibilität plus Wertschätzung. Mhm.
Und das zeigt schon, dass da wahrscheinlich in den Personalabteilungen bestimmte Altersgruppen auch gerne mal übersehen werden.
Hallo, ich bin Stefan und damit willkommen zum Podcast für Babyboomer und alle, die mit Ihnen, euch bzw. uns zusammenarbeiten. Denn in dieser Episode geht es um die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten der verschiedenen Generationen am Arbeitsplatz. In vielen Unternehmen arbeiten ja Menschen im Alter zwischen 16 und 66 Jahren. Das könnten Opa, Oma und Enkel sein. In einem soziologisch differenzierteren Generationenverständnis sind das Vertreter der Generationen X, Y, Z und Boomer. Unterscheiden die sich? Falls ja, wie denn? Was heißt das für das Miteinander am Arbeitsplatz aus Sicht von Arbeitnehmern? Und was bedeutet das für Arbeitgeber? Das sind die zentralen Fragen, auf die wir in dieser Episode Antworten suchen. Die Antworten kommen gleich von zwei Frauen, die sich mit diesen Themen seit langem wissenschaftlich befassen. Ich begrüße in alphabetischer Reihenfolge Professor Annina Hille und Professor Katharina Sachse. Hi.
Hallo. Hallo. Ja, und das sind grenzüberschreitende Grüße. Wir haben uns auf Du geeinigt. Annina sitzt in der Schweiz, Katharina in Berlin und ich übrigens gerade in Bonn. Annina, welcher Generation gehörst du denn an?
X. Gerade noch ein X.
Und Katharina, wie sieht es bei dir aus?
Genau, so. Ich bin auch, wenn man nach diesen Jahreszahlen geht, ein Mitglied der Generation X, ja.
So ab 1980 rechnet man Generation X, das unterscheidet sich nicht in der Schweiz und Deutschland. Annina, ich sag mal, was ich gefunden habe. Also, die Generation X gilt als anpassungsfähig und pragmatisch, wuchs mit Digitalisierung auf, legt Wert auf Arbeitsplatzsicherheit und gutes Gehalt. Stimmt?
Also beim guten Gehalt mit einer Hochschule, ich weiß nicht. Aber was sicher stimmt, ist pragmatisch, vielleicht auch, was so typische Werte sind. Individualität, Effizienz, das absolut. Auch das Thema Golf, also Generation X wird ja auch oft Generation Golf genannt. Ich hatte tatsächlich mal einen Golf. Genau, das stimmt. Aber ich bin ja auch wirklich an der Schwelle zu Gen Y. Und da sind auch so Themen wie Unabhängigkeit oder Selbstbestimmung, glaube ich, auch ganz zentral bei mir. Und er zeigt auch ganz schön, dass es eben auch irgendwie arbiträr ist, diese Grenzziehung genau irgendwie.
Also wenn einer Jahrgang 1980 ist und ab 1981 gibt es eine andere Generation, dann fragt man sich natürlich, wie sinnvoll ist es. Katharina, wie ist das bei dir? Hast du dich wiedererkannt in dem, was die KI über deine Generation gesagt hat?
Ja, ich denke mal schon, aber da würde sich doch jeder drin wiedererkennen. Und ich finde, das ist so dieser typische Horoskop-Effekt. Wer würde denn dann sagen, nein, ich bin nicht pragmatisch und wer würde auch zugeben, Geld ist mir nicht wichtig. Also es ist halt einfach ein wesentlicher Faktor, wenn es darum geht, was ist meine Arbeit wert, dass ich dafür auch gut entlohnt werde. Also insofern geht meine Antwort schon in die Richtung, die auch unsere Studie nachher zeigen wird. Diese typischen Zuschreibungen zu den Generationen lassen sich empirisch eigentlich nicht halten. Und ich glaube, was vielleicht spannender noch wäre dann zu fragen, oder aus dem Alter abzuleiten, in welcher Berufslebensphase sich eigentlich jemand befindet und daraus dann bestimmte Eigenschaften vorherzusagen. Also das wäre ein Ansatz, den ich verfolgen würde.
Nina, wie viel Übereinstimmung siehst du denn bei diesen, sagen wir mal, pauschalen Zuschreibungen und individuellen Abweichungen?
Boah, sehr, also schwierige Frage. Also eben ich sehe das wie Katharina, ist relativ schwierig, das so einzuordnen und können daraus auch viele Vorurteile entstehen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt wissenschaftlich mit Jahrgängen arbeiten, dann werten wir aus im Sinne von je älter desto oder je jünger desto, aber nicht in diese Schubladen von den einzelnen Generationen, weil es doch einfach sehr viel Heterogenität gibt innerhalb dieser Generationen. Aber ja, man sieht schon, eben es gibt Werte und Aspekte, die quasi quer über jedes Alter wichtig sind, den Personen fürs Arbeitsleben. Also ich spreche jetzt aus Schweizer Forschung, was wir da gesehen haben. Und dann gibt es aber auch Aspekte, wo man klar sieht, das ist jetzt Jüngeren wichtiger oder Älteren, oder sie sind auch, Jüngere sind damit zufriedener oder unzufrieden als Ältere. Also es gibt wie beides.
Mhm. Jetzt werden wir mal ein bisschen konkreter. Also Katharina hat gerade eine Studie gemacht zur Arbeitgeberattraktivität aus Sicht von Generationen und zentrales Ergebnis, es gibt mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, ne?
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Ja, und das ist auch eigentlich genau das, was Anina gesagt hat. Es gibt so Faktoren, die sind einfach unabhängig vom Alter und ich würde auch lieber den Begriff Alter verwenden, weil eben diese Generationsabgrenzungen viel zu unscharf sind. Genau, unabhängig vom Alter wichtig. Dazu gehört zum Beispiel eine gute Führung, also dass ich Wertschätzung erfahre von meinen Führungskräften, dass meine Leistung anerkannt wird. Das Gehalt hatten wir eben schon, ne? Also das ist auch ein wichtiger Faktor dafür, dass Beschäftigte sagen, das ist ein attraktiver Arbeitgeber. Aber auch sinnvolle Tätigkeiten, ne? Also dass meine Arbeitsaufgaben eine Bedeutung für mich haben und dass ich mich mit den Produkten oder Dienstleistungen des Arbeitgebers identifizieren kann. Genau, solche Dinge. Und da gab es in unserer Studie überhaupt keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Generationen.
Okay, jetzt haben wir so einen Mini-Zwischenstand. Wir benutzen den Begriff Generationen und meinen aber dann zugleich, so, sagen wir mal so, Altersklassen und Lebenssituationen. Trifft's das, Anina?
Auch in deinem Verständnis? Ja, genau. Und das ist eben nicht das gleiche, Lebensphasen und Generationen, oder?
Genau.
Das eine ändert über die Zeit und das andere nicht. Genau.
Und trotzdem gibt es ja den bemerkenswerten Unterschied. Die Schweiz arbeitet aktiv seit vielen Jahren mit dem Begriff Generationenmanagement und es gibt eine ganze Reihe Institutionen, die sich darum kümmern. Wie hat sich das und warum hat sich das bei euch so entwickelt, Anina?
Ich glaube, es hängt mit der Alterung unserer Erwerbsbevölkerung zusammen. Also wir haben in der Schweiz eigentlich eine große Alterung der Gesellschaft, aber auch der Erwerbsbevölkerung. Gleichzeitig haben wir zunehmende Langlebigkeit, also eine höhere Lebenserwartung, die steigt und vor allem eine gesunde Lebenserwartung, die steigt, auch im Verhältnis jetzt zur kranken Lebenserwartung. Also wir haben längere Leben und ich glaube, das beschäftigt viele. Was sind denn da die Auswirkungen? Eben einerseits auf den Arbeitsmarkt, aber beispielsweise auch auf Kundenstrukturen etc., aber schon auch intern auf die Firmen. Und da merkt man auch, wir haben aktuell rund 4 Generationen auf dem Arbeitsmarkt hier in der Schweiz. Und da merkt man schon, es gibt schon Werte und Aspekte, die eben unterschiedlich sind pro Generation, sei es jetzt zum Beispiel Kommunikationsstil, wo man sieht, die Jungen wollen viel rascheres und viel mehr Feedback als jetzt Ältere oder solche Dinge. Und das dann auch zu Konfliktsituationen in Unternehmen führen kann. Und ich glaube deshalb, weil das auch sehr präsent ist und wir haben auch viele KMUs in der Schweiz, da ist das besonders ausgeprägt, also kleine und mittlere Unternehmen. Die Schweiz ist ein Land von KMUs und da ist man halt auch enger aufeinander, denke ich, in diesen Firmen und da poppt schon sowas auch mal auf und deshalb ist es ein Thema. Und wir haben zum Beispiel begonnen mit einem Projekt, das hieß Integratives Generationenmanagement. Eben genau das, was jetzt auch ein Katharina sagt, wie bringt man die zusammen? Es hat auch viel Gemeinsames und das weniger separiert wird.
Ja, und ihr macht ja sogar einen Generationenbarometer in der Schweiz alle 4 Jahre. Auch eine ganz spannende Sache. Ich will jetzt nochmal sozusagen den gemeinsamen Nenner und die Unterschiede, die es ja doch gibt, also alleine im Benutzen der Begrifflichkeit ein bisschen rausarbeiten. Was heißt denn das für die Praxis?
Ja, also in Deutschland gibt es ja auch diese Ratgeber und diese Angebote, die auch generationsspezifische Maßnahmen empfehlen und oft verbunden sind eben mit so, ich nenne es jetzt mal Schubladen, ne, wo dann geschrieben wird, wie du ja auch eingestiegen bist, ne, die Generation X hat diese und jene Merkmale, die Generation Y andere und Generation Z ist sowieso ganz komisch. Und das war so der Ausgangspunkt für unsere Studie. Warum das so ist, also ich denke mal, es lässt sich besser kommunizieren. Es klingt irgendwie ja, netter oder interessanter, von Generationen zu sprechen, als einfach nur zu sagen, wir machen Maßnahmen für altersgemischte Teams. Ne, das klingt so ein bisschen altbacken. Aber eigentlich steckt ja genau das dahinter. Ne? Also wie Anina ja selber auch gesagt hat, ne? Also in den Studien ist es weniger, es ist die Generation Boomer, die sich unterscheidet von der Generation X und so weiter, sondern sind halt Alterseffekte, und diese Alterseffekte sind wiederum stark verbunden einfach mit der Berufslebensphase oder Lebensphase allgemein, in der ich mich befinde, wodurch sich eben ja, Bedürfnisse auch an Arbeitgeber verändern. Und ja, irgendwie ist das aber anscheinend nicht so prominent, darüber zu sprechen, deswegen boomt dieses Generationsthema mehr. Und da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das hier in Deutschland weniger präsent ist, weil, wie gesagt, da gibt es ja auch genügend Angebote, die genau in dieses Horn reinblasen.
Ja, genau. Das heißt, wir haben einfach so, sagen wir mal jetzt, unterschiedliche Akzentsetzungen in den beiden Ländern. Da haben sich historisch so ein paar unterschiedliche Sichtweisen entwickelt. Kann man das so deuten, oder, Anina?
Bin ich jetzt ehrlich gesagt, würde ich das nicht denken. Ich wüsste nicht, wieso. Ja, also ich meine, bei beiden ist das Thema ein Thema. Und es gibt verschiedene Ansätze. Ich meine, es gibt zum Beispiel ein Level, was wir probiert haben, das jetzt auch mehr in VRs reinzubringen, also Verwaltungsräte, Aufsichtsräte bei euch in Deutschland und in Geschäftsleitungen, weil oft ist es immer noch so als Diversity-Thema angesiedelt irgendwo unter HR.
Guter Punkt.
Und da mehr über die Demografie gekommen und was es denn bedeutet, dieser demografische Wandel auch für den Personalbestand und wie man damit umgeht als Unternehmen. Und das sind Wahnsinnszahlen, wenn man das mal sieht. Oder was so eine alternde Belegschaft auch bedeutet im Sinne von Fluktuation und was man dann ersetzen muss, etc. Und das ist so ein Ansatz zum Beispiel. Und dann eben gibt es mehr den von Gerechtigkeit, was vielleicht darum geht, eben Altersdiskriminierung aufzulösen, wo man in der Schweiz immer noch Indikation hat, dass teilweise ältere Arbeitnehmende vor allem Mühe haben, wenn sie mal aus dem Job sind, wieder einen Job zu finden, etc. Also gibt es einfach wie verschiedene Zugänge, aber ich glaube, schlussendlich ist alles das gleiche Thema.
Ja, es geht eigentlich darum, um gutes Miteinander am Arbeitsplatz. Nina, du kommst von der Volkswirtschaft, ne? Und hast auch eine Karriere im privatwirtschaftlichen Bereich, nicht ganz überraschend in der Schweiz im Bankenbereich, auch vorher gehabt. Und Katharina kommt von der Psychologie. Und jetzt sage ich mal, im Grunde muss es ja eine sehr große Schnittmenge geben. Also es muss sich für Arbeitgeber lohnen. Ne? Also, oder es ist viel leichter, Prozesse auf dem Weg zu bringen und zu sagen, wir machen jetzt altersgemischte Teams und Age Diversity Management und solche Geschichte, wenn es sich rechnet. Ist das eine, betriebswirtschaftlich, sage ich mal. Und das andere ist, wenn es psychologisch auch nachweisbar ist, dass es positive Effekte hat, die sich betriebswirtschaftlich auswirken. Jetzt frage ich erstmal in Richtung Anina, eure Forschung und die praktische Tätigkeit, hat die denn Hinweise ergeben, dass altersgemischte Teams sozusagen produktiver, effektiver, wirtschaftlicher unterwegs sind, als wenn man da nicht einen Fokus drauf hat?
Nee, da war nicht. Wir haben aber abgefragt, welche Maßnahmen Unternehmen umsetzen, KMUs und Großunternehmen, also hat etwa 90 Großunternehmen und über 300 KMUs da mitgemacht, in der ersten Erhebung, in der zweiten ein bisschen weniger, aber etwa ähnlich. Und da war einfach auffallend, altersgemischte Teams werden umgesetzt, aber immer noch von der Minderheit. Oder auch Generationen-Mentoring-Programme, das war noch häufiger, aber auch das von der Minderheit. Und das, obwohl Unternehmen angegeben haben, sie sind überzeugt, dass der Unternehmenserfolg abhängt eben auch von der Umsetzung von Generationenmanagement und dem Miteinander der Generationen. Also sie sagen, es ist wie wichtig für den Unternehmenserfolg, aber gleichzeitig werden noch wenig Maßnahmen umgesetzt.
Das ist Katharina. Wir haben ja jetzt eine Einigkeit, ein gutes Miteinander über Lebensphasen oder wie immer man es bezeichnet, macht Sinn. Was waren denn da eure Learnings oder Findings bei dem letzten Projekt, wie das umgesetzt wird?
Das haben wir tatsächlich gar nicht untersucht. Also wir haben jetzt nicht spezifisch danach gefragt, wie viel altersgemischte Teams erleben denn die Beschäftigten in ihrem Arbeitsalltag und welche Effekte hat das, sondern wir haben einzelne Berufstätige befragt, eine ganze Menge, also über 1.100 aus allen vier am Arbeitsmarkt befindlichen Generationen, wie sie ihre Arbeitgeber hinsichtlich verschiedener Merkmale einschätzen. Und also das waren so Aussagen wie, meine Arbeitstätigkeiten fördern meine Kompetenzen oder ich bekomme regelmäßig Feedback von meiner Führungskraft. Eine ganze Menge von solchen Aussagen. Und wir haben sie gebeten, zu sagen, wie attraktiv sie ihren Arbeitgeber finden, zum Beispiel wie gerne sie da bleiben oder wie häufig sie Freunden und Bekannten empfehlen, dass das ein toller Arbeitgeber ist. Hm. Und das haben wir dann statistisch zusammengebracht, um zu schauen, ob es da Unterschiede gibt, inwiefern bestimmte Faktoren einen Beitrag dazu leisten, dass die Arbeitnehmenden aus den verschiedenen Generationen ihren Arbeitgeber besonders attraktiv bewerten. Mhm. Und weil du ja vorhin gefragt hattest, der ökonomische Nutzen, was wir da gesehen haben, ist eben, dass es so grundlegende Faktoren gibt, die sind auch schon in ganz altbekannten Arbeitszufriedenheits-, Arbeitsmotivationsmodellen enthalten, die eben dazu beitragen. Und wenn ich als Arbeitgeber attraktiv empfunden werde von meinen Beschäftigten, aber eben auch von potenziellen Beschäftigten, also Bewerberinnen und Bewerbern, dann hat das durchaus ökonomische Vorteile, weil diese Menschen dann zufriedener sind, sie kündigen seltener, damit habe ich weniger Aufwand, die Stellen neu zu besetzen. Mhm. Ja, und sie haben auch eine positive Außendarstellung, also alles Vorteile, die es mir bringt. Also das können wir sagen mit unseren Daten, aber wir haben jetzt, wie gesagt, nicht die Effektivität von altersgemischten Teams untersucht.
Ich kann es vielleicht noch ergänzen, auch noch mit der Arbeitgebersicht. Die haben dann, die sehen vor allem den Nutzen jetzt in der Schweiz von diesem Generationenmanagement natürlich, um Arbeitskräftemangel zu begegnen, aber dann gleich schon, um die Attraktivität als Arbeitgeber zu erhöhen oder auch, weil es Wettbewerbsvorteile bringt. Also das ist noch die Sicht einfach der Arbeitgeber hier.
Wettbewerbsvorteile inwiefern?
Verschieden, man versteht die Kundschaft besser, kann vielleicht auch besser abgleichen, also quasi die, die verkaufen und die, die kaufen, verstehen die Sprache voneinander, so. Man kann auch neue Produkte lancieren, aber vielleicht auch, und eben die Arbeitgeberattraktivität einfach auch, um Talent anzuziehen. Und da gibt es so eine Studie von Deloitte von 2023, wo sie eben gesehen haben, dass in der Schweiz, glaube ich, 40% der Gen Z sagen, also planen weniger als 2 Jahre beim Arbeitgeber zu bleiben. Und das ist ein Thema, wo auch immer wieder Firmen jetzt kommen zu uns und fragen, was können wir machen, um die Jungen A anzuziehen und B zu behalten. Und ich finde dann immer, ja, es ist spannend alles, aber es hat gar nicht so viele Junge. Also, und die Erwerbsbevölkerung altert.
Vielleicht kurz dazu zur Erklärung, ne? Also das liest man in Deutschland genauso, ne? Die junge Generation bindet sich nicht an ihre Arbeitgeber, die sind wechselbereit, die also sind nicht so gut committed. Aber das ist, also liegt direkt an dieser Berufslebensphase, ne? Also die wird auch als sogenannte Explorationsphase bezeichnet, so die ersten Jahre im Berufsleben. Ich muss mich erstmal ausprobieren, ich muss erstmal rausfinden, welche Tätigkeit passt zu mir, vielleicht sogar welcher Beruf passt zu mir. In der heutigen Zeit ist es ja auch nicht mehr so, dass man irgendwie einmal eine Ausbildung macht und dann 40 Jahre seines Lebens in diesem Job verbringt. Und das sind aber, wie gesagt, Effekte des Alters, ne? Also das sind die Berufseinsteiger. Das ist überhaupt nicht überraschend. Und man müsste jetzt eben gucken, war das vor 20 Jahren genauso? Und wenn man da Daten hätte, und solche Daten gibt's ja auch aus Längsschnittuntersuchungen, haben sich die jungen Leute vor 20 Jahren nicht viel anders verhalten. Und was jetzt aber auch noch dazu kommt, ist der sogenannte Zeitgeist, ne, oder Periodeneffekte, dass es generell jetzt mehr Möglichkeiten gibt, dass der Arbeitsmarkt flexibler ist. Und dann kommen eben diese zwei Sachen zusammen, aber das ist jetzt nicht Gen Z spezifisch, sondern es ist eben ja einfach dem geschuldet, dass diese jungen Menschen sich noch ausprobieren.
Ich frage jetzt nochmal ganz, ganz pragmatisch, also Ansätze, die Arbeitgeber praktizieren sollten, sage ich mal, um diese unterschiedlichen Altersgruppen zu binden und möglichst effektiv einzusetzen. Gibt es da konkrete Hinweise aus eurer Studie, Katharina?
Ja, also das sind eben die klassischen Faktoren, ne? Also Identifikationsmöglichkeiten sind wichtig und da kann man natürlich schon gucken, gibt es da Unterschiede, ne? Womit identifizieren sich vielleicht ältere Beschäftigte, die schon seit 30 Jahren im Job sind, versus jüngere Beschäftigte. Interessanterweise haben wir bei diesem sogenannten Corporate Social Responsibility, also verantwortliches Unternehmertum, jetzt eher die Effekte gefunden, dass die für die älteren Beschäftigten wichtiger sind als für die jüngeren Beschäftigten. Also das wäre sowas, worauf man achten könnte. Dann ja, Führung, also ein wertschätzendes Führungsverhalten, gute Kommunikation mit der Führungskraft ist über alle Generationen wichtig und eben auch die Arbeitsaufgaben. Also die Inhalte, habe ich Dinge, wo ich meine Kompetenzen gut einbringen kann, aber auch weiterentwickeln kann. Habe ich Handlungsspielraum, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor. Also inwiefern kann ich selbst mitentscheiden, wie ich meine Arbeit erledige. Und wenn man sich das jetzt wieder anguckt, kann man sagen, da gibt's auch Unterschiede, wie älteren und jüngeren Beschäftigten oder eben erfahrenen und weniger erfahrenen Beschäftigten die Möglichkeiten dazu gegeben werden. Mhm. Und das, also wenn ich jetzt eine Berufsanfängerin habe, die hat eben nicht so viel Verantwortung und auch nicht so viel Entscheidungsspielraum in ihrer Tätigkeit. Das führt dann schneller zu Unzufriedenheit als bei einem berufserfahrenen Beschäftigten, der das alles hat. Also das kann eben auch erklären, warum es in der absoluten Wahrnehmung, wie zufrieden bin ich eigentlich mit meiner Tätigkeit, Unterschiede gibt zwischen der Gen Z und den Babyboomern zum Beispiel.
Mhm. Ja, ich sehe Nicken aus der Schweiz. Nina, welche, ja. Ich frage jetzt nochmal ein bisschen präziser nach dem Umsetzungsgrad, den ihr ja auch abfragt bei diesem sogenannten Generationenbarometer.
Also wir können jetzt eben von diesem HSLU-Generationenbarometer können wir 2019 und 2023 haben wir eine Erhebung durchgeführt, können wir die zwei vergleichen. Und man sieht schon, dass etwas häufiger 2023, was aber umgesetzt wird, ist aber nicht ganz deckungsgleiches Sample, muss man dazu auch sagen, also mit Vorsicht zu genießen. Aber dass sich etwas tut, aber nicht viel, so würde ich sagen. Es ist sehr, also schon noch zähflüssig. Und es gibt einige so Vorreiter, denke ich, hier in der Schweiz, die machen wirklich viel und die machen das auch konstant über die Zeit und machen auch nicht nur eine Maßnahme, sondern wirklich mehrere, haben das so als Fokus gesetzt. Aber es gibt auch viele, da passiert noch sehr wenig. Ja.
Welchen Stellenwert hat denn Generationenmanagement im Gesamtmix im Vergleich mit anderen Dingen? Ich nenne jetzt nur mal der KI-Hype, der durch die Welt schwappt, wo ja Fortbildungen an allen Stellen stattfinden. Gibt es da so Verdrängungseffekte oder wie erlebt ihr das? Was findet ihr da?
Ja, also auch da habe ich jetzt keine empirischen Daten irgendwie aus den Unternehmen, aber was ich so anekdotisch mitbekomme, ist schon, dass gerade, weil du es angesprochen hattest, ne, Weiterbildung zum Thema KI oder generell Digitalisierung, dass da häufig dieses Thema, wir müssen alle mitnehmen, in den Hintergrund tritt, weil eben solche Altersvorurteile oder Generationenvorurteile auch in den Köpfen drin sind, dass man zum Beispiel sagt, ach naja, die Generation 50 plus, muss ich jetzt nicht mehr zur KI-Weiterbildung schicken. Die haben da sowieso keinen Bock drauf. Oder die sind ja sowieso bald weg. Und da ist eher die Gefahr da drin, dass es eben bei solchen Themen vernachlässigt wird, dass Beschäftigte aller Altersgruppen da eigentlich also einen Anspruch drauf haben sollten, da mitgenommen zu werden und ihnen auch diese Möglichkeiten gegeben werden sollten. Weil wenn man das nämlich nicht macht, ist man erstens oder läuft man Gefahr der Altersdiskriminierung, was dann ja auch rechtlich problematisch ist. Auf der anderen Seite läuft man aber eben auch aus psychologischer Sicht Gefahr, Menschen zu demotivieren, wenn man ihnen das Gefühl gibt, sie sind irgendwie nicht mehr so wichtig, als dass man sie bei den ganzen anderen Maßnahmen mitbedenkt. Und da wird tatsächlich häufig oder werden diese älteren Generationen oder die ältere Generation in der Belegschaft eher benachteiligt. Und was wir erlebt haben jetzt in unseren Studien, wenn wir gezielt auf Boomer zugegangen sind, dass sie gesagt haben, Mensch, endlich fragt uns mal einer. Also ständig werden Studien gemacht, die sich mit der Gen Z beschäftigen. Uns interessiert, also niemand interessiert sich für uns. Ne? Und wir freuen uns, dass wir jetzt hier auch endlich mal explizit in solchen Befragungen mit eingebunden werden. Und das zeigt schon, dass da wahrscheinlich in den Personalabteilungen bestimmte Altersgruppen auch gerne mal übersehen werden.
Da kann ich vielleicht noch anschließen. Wir haben noch so eine Frage gestellt im Barometer, wo sich die Firmen angegeben haben für verschiedene Personengruppen, wie attraktiv sie sich fühlen für diese, subjektiv jetzt, für diese Personengruppen. Junge, ältere Personen im Pensionsalter etc. Und spannend war, 2019 waren da die Älteren noch sehr weit unten, also am wenigsten attraktiven oder unter den am wenigsten attraktivsten. Und dann 2023, und ich glaube, es ist schon ein Ausdruck vom Arbeitskräftemangel, waren die dann plötzlich im Mittelfeld. Also die im Pensionsalter, im Rentenalter, die waren immer noch zu unterst, also jetzt quer über alle Tendenz gesprochen. Aber es zeigt eigentlich, die älteren Arbeitnehmenden wurden attraktiver für die Firmen, eben wahrscheinlich vor dem Hintergrund des Arbeitskräftemangels, aber es ist immer noch ein Thema, klar.
Ja, das deckt sich auch mit Beobachtungen, die ich aus einer ganz anderen Perspektive habe. Denn ich arbeite ja mit Menschen, die überlegen, ob sie in Ruhestand gehen sollen. Und wenn ja, wenn? Und dann teilweise auch mit der Frage, was mache ich, was könnte ich denn dann machen? Und ich erlebe halt eine ganze Menge Leute, die sagen, du, ich werde ja nicht gefragt. Also wo genau das stattfindet. Also wenn ich eine Chance hätte, noch länger in der Firma zu bleiben und einen Tag oder zwei Tage die Woche, würde ich gerne. Anina, ich will aber nochmal präziser nachfragen. Also diese in der Konkurrenz der vielen Aufgaben, die Mitarbeiter haben und die Personalabteilung dann auch als Transmissionsriemen quasi bewältigen muss. Welchen Stellenwert findest du, hat denn da, was ihr Generationenmanagement nennt oder dieses Eingehen auf Lebensphasen?
Boah, eben das so individuell, würde ich sagen, total individuell, verschieden von Firma zu Firma. Es gibt solche, die haben das wirklich zentral, die leben das auch vor, schon in der Geschäftsleitung, die haben so Sponsoring-Modelle, wo die Jüngere haben, die an GL-Sitzungen teilnehmen etc., also die wirklich da was machen auf verschiedensten Ebenen und nicht nur eben, in Anführungszeichen, nicht nur im HR, sondern das strategisch einbinden. Und dann gibt es andere, die noch gar nirgendwo sind. Also da gibt es eigentlich alles. Aber die Wichtigkeit, also wenn du fragst, quasi die Wichtigkeit von Generationenmanagement, die hat zugenommen. Ja. Das ist eben, also gemäß unserer Studie, die hat zugenommen.
Also das Stichwort Mentoring. Man könnte ja auf die Idee kommen zu sagen, wir sind in einer Situation, wo Erfahrung ein Stück weit entwertet wird, weil man sagt, dann soll der Typ doch, bevor er geht, alles der KI erzählen und die übernimmt das dann. Und also so, dass Erfahrung sozusagen einen anderen Stellenwert kriegt. Und es gibt ja die Zuschreibung, das klang bei euch jetzt auch an, Junge sind automatisch besser im Umgang mit KI. Und deswegen gibt es ja Mentoring, ne, und Reverse-Mentoring-Modelle, die teilweise ganz gut florieren. Hat es solche Effekte bei euch?
Ja, also in der Studie kann ich jetzt nicht sagen, einfach da messen wir nur, wie verbreitet diese Modelle sind und eben das hat zugenommen, aber ist immer noch nicht weniger als die Hälfte, die das macht, sagen wir es mal so. Aber anekdotisch kann ich sagen, von vielen Firmen, die das jetzt aufgreifen, das kommt mehr und mehr. Und spannenderweise nicht nur innerhalb von Firmen, sondern was ich auch gesehen habe, wirklich auch firmenübergreifend. Also dass zum Beispiel der Mentor in einer anderen Firma sitzt, als jetzt das Mentee.
Ah, sehr, sehr spannend. Okay, Katharina.
Also eigene Daten dazu habe ich nicht, aber also wenn ich den Forschungsstand jetzt richtig erinnere, zeigt schon, dass es da positive Effekte gibt und vor allem eben auch eine Wertschätzung, die in beide Richtungen wirkt. Genau. Ne? Also eine wahrgenommene Wertschätzung, also dass ich ernst genommen werde und gehört werde. Und das würde ja wegfallen, wenn man sagt, ne, lad das einfach irgendwie in die KI rein, deine ganzen Dokumente, die du hier im Laufe der Jahre angesammelt hast. Irgendjemand wird dann schon das nutzen, was die KI wieder ausspuckt.
Genau, und Wertschätzung haben wir gefunden. Wir haben gefragt, was müsstet ihr als jetzt Arbeitnehmende für Bedingungen haben, damit ihr euch vorstellen könnt, nach dem Eintritt des Rentenalters noch weiterzuarbeiten. Und die Top 2, Flexibilität plus Wertschätzung.
Katharina nickt, kannst du dir gut vorstellen, ne? Ja, jetzt sage ich, machen wir mal einen ganz großen Blick Zukunftsforschung und zwar für euch beide. Also ihr habt noch ein paar Jahre vor euch, aber angesichts der dynamischen Arbeitswelt gibt es Sachen, die ihr kürzlich zum ersten Mal gemacht habt. Also
ich glaube, bei mir ist es komplett lebensphasenunabhängig, aber ich war gestern zum ersten Mal nicht im Fußballstadion, aber ich war zum ersten Mal bei einem Spiel von Union Berlin gegen den HSV in der ersten Bundesliga, weil diese Begegnung in der ersten Bundesliga gab es noch nie. Deswegen war das gestern mein erstes Mal.
Okay. Ja, gut. Anina, was fällt dir ein?
Also beim Fußball könnte ich mich fast anschließen, aber nee, das wäre das zweite Mal. Nee, ich habe eine Wanderung versucht zu machen auf den Großen Mieten. Das ist ein sehr ausgesetzter Berg in der Schweiz mit Hund. Und das war das erste Mal, ja, dass ich jetzt so ausgesetzt das versucht habe. Bin dann aber auch grandios gescheitert.
Woran, wenn ich fragen darf? Also war der Berg am Ende doch zu steil oder die Zeit zu kurz?
Ich bin nicht schwindelfrei.
Oder?
Ich musste mir eingestehen, ich bin nicht schwindelfrei. Genau.
Das ist ja eine interessante Erkenntnis. So, jetzt gleich bei dir geblieben. Gibt es was, wo du sagst, zum letzten Mal? Also ich habe mir das jetzt lange überlegt, aber jetzt will ich mit irgendwas aufhören oder habe jetzt mal was erlebt, wo ich mir sicher bin, das war das letzte Mal?
Auf den Großen Mieten.
Okay, leuchtet ein. Katharina, bei dir?
Nee, also ich habe über die Frage lange nachgedacht, aber ich glaube, das Problem ist, man weiß ja häufig nicht, während man etwas erlebt, dass es das letzte Mal ist. Man stellt das erst hinterher fest und sagt, Mensch, das gab es seitdem nie wieder. Und um da auch beim Fußball zu bleiben, hatte ich dann gedacht, ne, also die HSV-Fans, die haben wahrscheinlich vor 7 Jahren nicht gedacht, dass es für 7 Jahre das letzte Mal war, dass sie ihren Verein in der ersten Bundesliga sehen. Und deswegen lernt man das wahrscheinlich immer erst zu schätzen, wenn es vorbei ist und man dann feststellt, dass irgendwann nicht mehr da ist. Und irgendwas, wo ich mir vorgenommen habe, dass es mein letztes Mal ist, sowas habe ich gerade nicht. Nee.
So, jetzt frage ich trotzdem auch euch, die ihr noch lange das Stichwort Rente nur von anderen kennt. Aber eine Fantasie, sage ich jetzt mal, wenn ihr nicht mehr arbeiten müsstet, wie könnte das Leben denn dann aussehen? Gibt es da ein Interesse, eine Überlegung, Anina?
Schwierig. Also eben, mir gefällt die Arbeit, die macht mir Spaß. Und ich glaube, eben solange man diese Motivation hat, quasi diese intrinsische, wird die immer Bestandteil sein meines Lebens. Aber klar, das Privatleben gibt es auch noch, auch da gibt es schöne Dinge, aber ich glaube, dann wäre das so eine Kombination. Ja,
Ja, und vielleicht ist ja bis das für dich ganz konkret wird, sind ja Lebensaltersgrenzen und man muss in Rente gehen mit 65 und 66 und solche komischen Vorstellungen. Vielleicht gibt es die dann ja gar nicht mehr. Katharina, wie sieht's bei dir aus?
Also eigentlich genauso wie bei Anina. Also für mich wäre das jetzt eher eine gruselige Vorstellung, wenn mir jemand sagen müsste oder würde, du müsstest jetzt nicht mehr arbeiten, weil ich mag meinen Job auch und ich unterrichte gerne, ich forsche gerne und deswegen sehe ich da auch keinen Grund, jetzt mir schon Gedanken darüber zu machen, was ich danach mache, weil ich mache das einfach so lange weiter, wie es geht.
Absolut, leuchtet mir gut ein. Aber diese gruselige Vorstellung, die ist ja für ganz viele Realität. Denen wird gesagt, ihr müsst jetzt aufhören, obwohl sie gar nicht wollen. Ne? Gut, die sind dann 20 Jahre älter als ihr, aber trifft durchaus vielfach zu. Ja, dann sage ich mal vielen Dank für den grenzüberschreitenden Austausch über Generationen oder Nicht-Generationen, jedenfalls den unterschiedlichen Umgang an Arbeitsplätzen und von Arbeitgebern mit den unterschiedlichen Lebensphasen ihrer Mitarbeiter. Also ich würde sagen, unterm Strich haben wir deutlich mehr Gemeinsamkeiten gefunden als unterschiedliche Akzente. Und bedanke mich für eure Zeit und wünsche weiter viel Erfolg bei der Arbeit an diesen Themenfeldern und allem anderen. Danke.
Danke.
Alles Gute.
Jo. Dankeschön. Danke.
So, wenn's gefallen hat, gerne abonnieren, kritisieren, kommentieren. Ansonsten, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut.